Heute Morgen schließen wir die Predigtreihe über den Text ab, wo Jesus den Jüngern sein Leiden und sein Sterben das erste Mal ankündigt und wo er sie zugleich in seine Nachfolge ruft. Wir lesen noch einmal diesen Abschnitt aus Markus Kapitel 8, die Verse 31 bis 38. Markus 8, 31 bis 38. Dann begann Jesus, seine Jünger darüber zu belehren: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete mit Freimut darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und er begann, ihn zurechtzuweisen. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Tritt hinter mich, du Satan, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Dann rief er die Volksmenge und seine Jünger zu sich und er sagte zu ihnen: Wenn einer hinter mir hergehen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und er folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Denn wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit seinen heiligen Engeln kommt in der Herrlichkeit seines Vaters. Soweit dieser Abschnitt noch einmal. Bis zum letzten Sonntag haben wir uns mehr mit dem ersten Teil dieses Abschnitts beschäftigt. Jesus kündigt zum ersten Mal an, dass er für die Menschen sterben wird. Er belehrt seine Jünger, so heißt es hier. Das heißt, er muss ihnen etwas beibringen, was in ihr Denkhorizont, in ihr Vorstellungsvermögen nicht hineinpasst. Dass sich genau in Jesu Tod die Erlösung der Welt vollziehen würde, das war für die Jünger nicht vorstellbar. Erlösung, Rettung, wie sie sich das ausmalten, das musste doch damals ein glänzender Sieg sein, vor allem auch über die römische Besatzungsmacht. Aber doch nicht ein schmähliches Ende an einem Kreuz. Das war eine harte Nuss, die Jesus seinen Jüngern mit dieser Leidensankündigung aufgab. Aber statt dass er jetzt gleich unmittelbar im Folgenden mal etwas abmildert nochmal, geht er sogar noch einen Schritt weiter. Er versammelt seine Jünger um sich und es wird ausdrücklich gesagt, er ruft auch die Menschen hinzu, die da so hinter ihm herliefen, die so in seinem Gefolge waren, wie man damals sich um einen interessanten Menschen auch herumscharte. Und dann kommt zur ersten harten Nuss die zweite. Wer mein Jünger sein will, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wie bitte? Was ist denn das? Ist denn Jesus nicht dazu gekommen, um Liebe und Barmherzigkeit zu bringen? Damit es uns endlich gut oder wenigstens besser geht? Für die Jünger war das vermutlich in der Tat der nächste harte Brocken, an dem sie ganz heftig zu kauen hatten. Ohne Herumreden um den heißen Brei stellt Jesus klar, wer zu ihm gehört. Sein Jünger ist der, der sich selbst verleugnet, das eigene Kreuz auf sich nimmt und mit ihm dahin unterwegs ist, wohin er, Jesus, der Meister, führt. Nun hören wir das heute hier in einer anderen geschichtlichen Situation als die Jünger damals. Für die Jünger damals hatte das noch eine völlig andere Bedeutung, als wir uns das heute vorstellen können. Wir haben vielleicht ein bisschen eine Ahnung von dem, was es sein kann, bedeutet haben kann für die Jünger, wenn wir uns die Nachrichten aus der Zeit vergegenwärtigen, als IS in Irak und in Syrien seine Mordkommandos durch die Städte schickte. In ihrer Zeit hatten die Jünger damals buchstäblich Kreuze vor Augen. Nicht im übertragenen Sinn. Wenn es darum ging, Aufruhr und Widerstand zu brechen, dann waren die Römer als Herrscher und als Oberherren nicht gerade zimperlich. Sie hatten die Kreuzigung im 3. Jahrhundert vor Christus als Todesstrafe mit brutaler Abschreckungswirkung übernommen und sie setzten sie auch gnadenlos ein gegen abtrünnige Sklaven, gegen Räuber, gegen terroristische Aufrührer. Natürlich auch in Palästina, wo es ja immer wieder mal brodelte. Uns ist überliefert, dass nach einem beispielsweise niedergeschlagenen Sklavenaufstand entlang der Via Appia, der Straße zwischen Rom und Neapel, 6000 Sklaven gekreuzigt wurden. Alle 30 Meter an der Straße ein Kreuz, das sah man real. Damals wussten die Menschen sofort, was es bedeutet, wenn das Stichwort Kreuz fiel. Sterben, Tod, Aufgeben des eigenen Lebens. Und nun ruft Jesus hier, wer mein Jünger sein will, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und das soll ein Gott der Liebe sein? Sicher kommen da Fragen hoch, wenn man das hört, mit Jesus unterwegs zu sein, zu ihm zu gehören, dazu gehört das Kreuz. Und dann sagt Jesus das hier noch nicht einmal zu ganz besonders geistlichen Menschen, die vielleicht schon so ein paar Stufen auf der geistlichen Karriereleiter erklommen haben, sondern er sagt das zu ganz normalen Menschen wie du und ich. Er ruft, so heißt es ja hier, die Volksmenge, die da so um ihn rum waren, ganz explizit heran, um ihnen das zu sagen. Menschen wie du und ich, wer mein Jünger sein will, wer mir nachfolgen will. Wollen wir das eigentlich? Unter solchen Umständen? Was bedeutet das, sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen? Der Ausdruck, der hier für verleugnen steht, bedeutet im Deutschen so viel wie Nein zu sich selbst sagen. Nein zu sich selbst sagen. Sich und den eigenen Wünschen eine Absage erteilen. Sich weigern, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, an die erste Stelle zu rücken. Sich und seinen eigenen Wünschen absagen. Das klingt so beim ersten Hören nicht gerade einladend. Geht es darum, dass ich überhaupt keine Rolle mehr spiele? Soll ich mit meinen Bedürfnissen und Wünschen überhaupt nicht mehr vorkommen? Ist das alles überhaupt nicht wichtig? Vielleicht sollte ich mir das ja dann doch nochmal überlegen, ob ich Jesus wirklich nachfolgen will. Dabei komme ich ja wohl scheinbar nicht sehr gut weg. Und dann noch mein Kreuz auf mich nehmen? War Jesus denn nicht gekommen, um Menschen zu entlasten, zu befreien, für sie ans Kreuz zu gehen, damit ihnen dieser bittere Weg erspart bleibt? Wir stehen mit diesen Worten Jesu vor einer großen Herausforderung. Und sie ist nicht kleiner als die, die die Jünger damals empfanden, als Jesus ihnen die erste harte Nuss aufgab. Ich werde für die Menschen sterben, ans Kreuz gehen. Und das ist keine Panne, das ist kein Versehen, sondern das ist Gottes Plan zur Rettung, zur Erlösung für diese Welt. Bei dem Ruf in die Nachfolge Jesu geht es um nichts weniger als um die Frage, wer ist der Herr in meinem Leben? Wer entscheidet wirklich über meinen Weg? Ist Jesus der Herr, solange es mir Spaß macht? Ist Jesus der Herr, solange nette Menschen um mich sind, die mich bestätigen auf diesem Weg? Ist Jesus so lange der Herr, wie die Aussichten mit ihm sonnig sind? Solange ich mich dabei wohlfühle, so eine nette Atmosphäre? Ist Jesus so lange der Herr, wie seine Wege meinen Vorstellungen nicht entgegenlaufen? Oder ist er der Herr? Punkt. Fragezeichen. Uneingeschränkt. Jemand hat diese Begebenheit hier in Markus 8 so zusammengefasst. Jesus opfert sein Leben für uns, ja. Aber er will auch unser Leben, wenn wir denn wirklich seine Jünger sein wollen. Ohne die Hingabe unseres Lebens an ihn geht es nicht. An einer anderen Stelle sagt Jesus ziemlich nüchtern, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Man kann Kirchenchrist sein, durchaus, gar keine Frage. Man kann als Mitglied in einem Gemeinderegister stehen, auch keine Frage. Aber das macht mich nicht zu einem Jünger, einem Nachfolger Jesu, dass ich bei irgendeiner Kirche im Register stehe. Allerdings, und das gehört dazu, Jesus verdonnert keinen, ihm nachzufolgen. Jesus zwingt niemanden in die Jüngerschaft. Er bedrängt auch keinen Menschen. Ach bitte, jetzt bekehr dich doch endlich. Lass dich doch endlich taufen, damit du auch endlich so richtig dazugehörst. Schließ dich endlich meiner Gemeinde an, damit du auch so richtig drin bist. Jesus bedrängt überhaupt keinen. Sondern er nimmt uns stattdessen sehr ernst in unserer eigenen Entscheidung, indem er sagt an einer anderen Stelle, überschlag die Kosten. Überschlag die Kosten, überleg dir, ob du das wirklich willst. Du entscheidest. Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, wer mir nachfolgen will. Und er räumt uns damit die Freiheit ein, nicht zu wollen. Zwei Kapitel weiter, nach diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, respektiert Jesus die Entscheidung eines Mannes, ihm nicht zu folgen. Der Mann war auf der Suche nach Leben. Nach dem ewigen Leben, nach dem Leben, das sich lohnt, nach dem Leben, das man nicht hier so vertändelt für ein paar Jahrzehnte und dann bleibt am Ende nichts und man fragt sich, war das alles? Sondern er sucht das wirkliche Leben. Er sucht nach Erfüllung im Leben. Sein ganzer Reichtum, den er hatte, hatte ihm offenbar nicht diese Erfüllung gebracht, die er sich im tiefsten ersehnt hatte. Trotz all seines materiellen Wohlstandes, den dieser Mann hatte, quälte ihn offenbar ganz tief unten ein Gefühl der Leere, ein Gefühl der Perspektivelosigkeit. Wozu das alles? Wozu in Geld baden? Es stellt mich im Allertiefsten nicht zufrieden. Und genau darum war er zu Jesus gekommen. Guter Meister, was muss ich tun, um dieses sinnhaltige Leben, dieses ewige Leben, dieses Leben mit Sinn und Ziel, dieses erfüllte und gelingende Leben, das in Gottes neue Welt einmündet, um das zu bekommen? Was muss ich tun? Wer weiß, was dieser Mann schon alles ausprobiert hatte? Wie viele Kataloge der schon gewälzt hatte? Wie viele Tipps der schon von Bekannten bekommen hätte, wie man sein Leben etwas bereichern könnte? Hast du das schon mal ausprobiert? Guck doch mal bei jenem. Und dann sagt Jesus zu ihm, brauchst nicht mehr probieren. Kannst aufhören zu probieren und das noch zu machen und das noch zu machen. Es fehlt dir nur ein einziges. Geh hin, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen und dann wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach, werde mein Jünger, sei mit mir unterwegs. Dann wirst du das Leben finden, nach dem du dich im Tiefsten sehnst. Reaktion? Als der Mann das hörte, war er betrübt, enttäuscht, niedergeschlagen und er ging traurig von Jesus weg. Denn er hatte ein großes Vermögen. Um den Preis wollte er Jesus nicht nachfolgen. Jesus gewährt uns die Freiheit, ihm nicht folgen zu wollen, nicht sein Jünger zu sein. Und es steht ja auch noch nach wie vor die Frage im Raum, bleiben wir denn nicht am Ende auf der Strecke, wenn wir Jesus so konsequent folgen, wenn wir ihm rückhaltlos die Verfügung über unser Leben einräumen? Führt das nicht am Ende zu einem niedergedrückten Leben, in dem wir ständig das tun müssen, was wir nicht wollen oder wovor wir uns vielleicht insgeheim fürchten? Wird das womöglich ein Leben, wo wir uns gleich von jeder Freude und jedem Spaß verabschieden können, wenn wir uns denn selbst eine Absage erteilen sollen, uns hinten ansetzen sollen, das eigene Kreuz auf uns nehmen, so wie Jesus es hier sagt. Das Kreuz, so wie Jesus davon hier in diesem Abschnitt spricht, ist ein Bild für dieses sich selbst aufgeben. Es ist nicht buchstäblich gemeint, dass man sich jetzt ein Holzkreuz auf die Schultern lädt, sondern sich selbst aufgeben. Ich gebe, das Kreuz auf mich nehmen bedeutet, ich gebe mein Leben, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Sehnsüchte an Jesus ab. Was wird dann aus mir? Ruiniere ich mein Leben, meine Träume, meine Wünsche, wenn ich mich Jesus so bedingungslos ausliefere? Diese Frage ist berechtigt und man sollte sie als fromm sozialisierter Mensch nicht zu schnell wegschieben und zu tun, nein, die Frage darfst du gar nicht stellen. Doch, die Frage darf man stellen. Die muss man sogar stellen. Was wird dann aus mir? Sogar im engsten Jüngerkreis wurde genau diese Frage gestellt. Und Jesus wischt sie nicht an die Seite und sagt, sowas dürft ihr gar nicht fragen. Eines Tages fragt Petrus ihn, stellvertretend mal wieder für alle anderen Jünger, ganz nüchtern, Herr, du weißt, wir haben alles verlassen. Wir sind dir nachgefolgt. Was haben wir nun davon? Jesus tut keineswegs so, als sei das eine völlig belanglose Frage. Er antwortet Petrus aber so ähnlich, wie er es auch hier in diesem Abschnitt bei dem Ruf in die Nachfolge tut. Und er sagt, frei umschrieben, ich verstehe eure Angst, alles zu verlieren. Ich weiß, was ihr denkt, was passiert, wenn ihr euch mir rückhaltlos überlasst, wenn ihr mir die Verfügungsgewalt über euer Leben anvertraut. Und darum sage ich euch, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert oder an mich verliert, gerade der wird es retten. Mit Leben verlieren meint Jesus das Leben jetzt und in Ewigkeit. Wer sein Leben verliert in dem Sinn, wie Jesus es hier sagt, der scheitert für Zeit und Ewigkeit mit seiner ganzen Existenz. Der hat am Ende wirklich alles verloren, wenn er hier im Sterben alles zurücklassen muss, was er je an irdischen Gütern besessen hat, und dann noch in Ewigkeit von Gott getrennt sein wird, nie mehr mit ihm, dem Schöpfer des Lebens, des Lichts und der Liebe in Beziehung sein kann. Wer sein Leben, sagt Jesus, hier mit allen erdenklichen Mitteln zu erhalten sucht, wer sich förmlich darin aufreibt, sein Leben selber hier zu sichern und zu bereichern, der wird es schon jetzt in dieser Zeit und auch für die Ewigkeit verlieren. Wie viele Menschen erleben das heute schon, dass sie um ihr Leben kämpfen, es zu verbessern, auf der Karriereleiter nach oben zu kommen, immer weiter aufzusteigen, ihr Leben zu bereichern, noch angenehmer und schöner zu machen, und sie bleiben innerlich dabei auf der Strecke und gehen kaputt und sind am Ende zerstört. Sie haben es vielleicht ganz nach oben geschafft, aber sie haben keine Beziehung mehr. Sie haben noch nicht einmal eine Beziehung zu sich selbst. Familie vielleicht schon lange nicht mehr, weil sie überhaupt nicht in der Lage sind, Verbindung, Beziehung zu einer Familie zu halten. Wer sein Leben hier mit allen erdenklichen Mitteln zu sichern und zu erhalten versucht, wer sich aufreibt darin, der wird es schon in dieser Zeit verlieren und auch für die Ewigkeit. Aber dann sagt Jesus, wer es hier verliert, nach menschlichen Maßstäben, scheinbar auf der Verliererstraße ist, wer sein Leben und seine Wünsche aufgibt an mich, der wird paradoxerweise genau das finden, wonach er sich im tiefsten sehnt. Ein erfülltes, sinnvolles, geborgenes und gesegnetes Leben für Zeit und Ewigkeit. Natürlich haben wir Menschen Angst vor dem Loslassen, vor dem Aufgeben, dem Verlieren, dem Sterben. Das geht uns überhaupt nicht gut von der Hand, auch wenn wir schon jahrelang fromm sind. Wer etwas anderes behauptet, der lügt. Und gerade darum, weil wir Angst haben davor, ist es so wichtig, dass wir sehen und verstehen lernen, an wen wir unser Leben, unsere Sehnsucht aufgeben. Wer das ist, der uns da in die Nachfolge ruft. Es ist der Herr, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit Menschen das Leben bekommen. Ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und ich bin die Tür zum Leben. Wer durch mich eingeht, oder anders ausgedrückt, wer mir sein Leben anvertraut, wer es in meine Hände legt, der wird gerettet. Der wird ein- und ausgehen und wird Erfüllung finden durch mich. Der wird das finden, was Erfüllung seiner tiefsten Sehnsucht ist. Ein geborgenes und ein gesegnetes Leben. Ein Leben, das unter anderem sogar noch dadurch reich wird, dass es sogar noch in das Leben von anderen Menschen den Segen Gottes hineinbringt. Das ist so wichtig, das Verstehen zu lernen. Wir werden hier nicht von einem Despoten, von einem Tyrannen gezwungen, unser Leben aufzugeben. Wir werden gerufen von einem Herrn, der aus Liebe sein eigenes Leben für uns am Kreuz gegeben hat, damit wir das Leben finden für Zeit und Ewigkeit. Der ruft uns hier zu, wer mein Jünger sein will, wer mir nachfolgen will. Hier ruft nicht ein Despot, der uns fertig machen will. Die Dinge unseres alten, selbstbestimmten Lebens, um die wir manchmal so kämpfen, an denen wir kleben, loslassen, lernen, damit wir das wahre Leben gewinnen. Dazu ruft Jesus uns in seine Nachfolge. Zum Schluss. Ein Londoner Polizist ging eines Abends durch die Straßen seines Bezirks. Auf einmal hörte er laute Geräusche aus einer Mülltonne. Er dachte zunächst an eine Katze und wollte sie verjagen. Doch statt der Katze zog er einen zerlumpten Jungen aus dieser Mülltonne. »Lass mich los! Das gehört mir!« schrie der Junge und er ballte eine Hand krampfhaft zur Faust. Der Polizist nahm den Jungen und er brachte ihn zu Nonnen, die sich um streunende Kinder kümmerten, die sie aufnahmen und ihnen ein Zuhause gaben. Dort in diesem Konvent fand sich der Junge in einer Gruppe Gleichaltriger wieder, die schon alle auf ihr Abendessen warteten. Doch bevor er selber an diesem festlich gedeckten Tisch mit den anderen zusammen Platz nehmen durfte, musste er erst einmal gebadet, gesäubert und neu eingekleidet werden. Während des Bades hielt der Junge diese eine Hand fest geschlossen und er sagte immer wieder, das gehört mir. Schließlich gelang es der Schwester, die sich um ihn kümmerte, ganz mühsam, seine Hand zu öffnen. Und darin fand sie eine schmutzige, vertrocknete, angeschimmelte Brotrinde. Dieser Junge wollte sein in der Mülltonne gefundenes Abendessen festhalten. Und unten im Saal war bereits ein festliches, sättigendes Mahl für alle vorbereitet. Loslassen lernen, um das Leben von Jesus zu gewinnen. Und ich sage bewusst, loslassen lernen. Alles andere schaffen wir sowieso nicht von heute auf morgen. Wer mein Jünger sein will, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben selber retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, an mich verliert, der wird es retten. Und er bekommt viel mehr als eine vertrocknete, dreckige, angeschimmelte Brotrinde. Der bekommt Leben in Fülle. Amen.